ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Die Malade Republik. Warum ist der Krankenstand in Deutschland so hoch? Beschäftigte bei Mercedes in Deutschland sind teils doppelt so oft krank wie Mitarbeitende des Autoherstellers im europäischen Ausland, sagt der Chef von Mercedes, Ola Källenius. Und der Spiegel schreibt angesichts des hohen Krankenstands in Deutschland von der kränkelnden Republik. Unternehmen schicken Detektive ans Krankenbett von Beschäftigten und Ökonomen warnen vor den hohen Kosten, wenn Mitarbeitende nicht zur Arbeit kommen. Aber sind die Deutschen wirklich häufiger krank? Und wenn ja, woran liegt's? Daran, dass sich manche gern mal einen Tag Pause gönnen, also blau machen? Oder eher daran, dass die Arbeitsumstände belastend sind, vielleicht sogar noch belastender geworden sind in den letzten Jahren und deshalb auch krank machen? Das diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum und zwar mit Dr. Elke Ahlers vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Sie beschäftigt sich dort mit der Qualität der Arbeit. Und mit dabei ist auch der Arbeitsorganisations- und Gesundheitspsychologe Professor Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie. Er berät auch Unternehmen rund ums Thema Gesundheit und Arbeitsgestaltung. Und mitdiskutieren wird auch die Journalistin und Autorin Dr. Ursula Weidenfeld. Ja, wir laufen dieses Jahr auf eine Rekordzahl von Krankmeldungen zu. Laut der AOK gab es bis August 2024 schon so viele Krankheitsfälle wie im gesamten Jahr 2023. Frau Weidenfeld, klar, wer krank ist, ist krank und sollte besser zu Hause, vielleicht sogar im Bett bleiben. Aber wenn man Unternehmenschefs wie zum Beispiel den von Mercedes hört und auch andere, da schwingt ja schon so ein bisschen der Verdacht mit, dass deutsche Beschäftigte in Wirklichkeit gar nicht immer krank sind, sondern auch mal blau machen. Ist denn an diesem Vorwurf zumindest ein Stück weit aus Ihrer Sicht was dran?
Naja, ich glaube, bevor man den Krankenstand insgesamt diskutiert, muss man eben einfach darauf hinweisen, es gibt eine Studie, die sagt, wir sehen heute alle Krankheitsfälle, die wir früher nicht gesehen haben, weil wir sie seit kurzem digital erfassen. Das heißt, der gelbe Schein, der früher eben ausgestellt wurde, der blieb auch manchmal liegen und wurde eben nicht bei den Krankenkassen mitgezählt. Jetzt wird alles gezählt und das hat natürlich auch Einfluss, also die Statistik hat Einfluss auf den Krankenstand. Das ist aber nur in Klammern vorweg gesagt, nur damit wir hier auch richtig auch die Zahlen richtig beleuchten können und richtig diskutieren. Es gibt, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass Menschen, die älter sind, die länger arbeiten, die sind nicht öfter krank, aber die sind länger krank. Und da zeigt sich natürlich auch, dass der demografische Wandel sich auch in der Krankenstandsstatistik widerspiegelt. Es gibt aber auch, und das ist eben schon ein Unterschied, einmal den Vergleich zu anderen Ländern. Das ist das, was Sie mit Herrn Källenius angemerkt haben. Da ist Deutschland schon deutlich viel kränker als andere, obwohl man in einem Konzern dieselben Arbeitsbedingungen hat oder dieselben auch Belastungen hat. Zweitens ist es so, dass es inzwischen doch auch viele Umfragen gibt unter Beschäftigten, ob man auch mal zu Hause bleibt, wenn man sich nicht fühlt. Das ist die sogenannte Bettkantenentscheidung. Und das ist ja das, worauf Sie anspielen. Und da ist es eben auch so, dass man in den vergangenen Jahren sieht, dass die Bettkantenentscheidung heute häufiger als früher ausfällt, in dem Sinne, dass man sagt, ich drehe mich nochmal um und lege mich nochmal hin.
Frau Ahlers, woran liegt es, dass sich, wie Frau Weidenfeld sagt, mehr Beschäftigte als früher dafür entscheiden, eben doch im Bett zu bleiben und nicht zur Arbeit zu gehen?
Die betriebliche Arbeitswelt ist halt eine andere als noch vor 20 Jahren. Also wir haben es mit viel Umstrukturierung zu tun, mit Personalengpässen, wirtschaftliche Unsicherheit. Also das sind alles Punkte, die natürlich auch Einfluss haben auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten und die dann, um auf das Bettkantenproblem zurückzukommen, natürlich auch die Entscheidung beeinflussen können. Wenn es mir nicht wirklich gut geht morgens und ich überlege, na, schaffe ich das heute oder schaffe ich das nicht? Und dann denke ich an meinen Arbeitsplatz und an meinen blöden Vorgesetzten, der gerade ganz viel Druck macht, weil irgendwelche Auftragszahlen nicht stimmen oder an das schlechte Betriebsklima, dann kann die Entscheidung natürlich mal dazu fallen, dass man sagt, okay, unter diesen Umständen bleibe ich dann lieber zu Hause.
Aber ist es dann Blaumachen?
Ja, das ist natürlich Definition. Aber es ist natürlich so, wenn es mir nicht gut geht und ich muss diesen Tag da irgendwie bewältigen, der wirklich mit schlecht strukturierter Arbeit auch zu tun hat, dann wird es mir am übernächsten Tag auch nicht besser gehen. Also das wird die Sache eher noch verschlimmern.
Herr Hagemann, also die einen sagen, vielleicht machen die Deutschen öfter blau als früher. Die anderen sagen, sie sind vielleicht auch überlastet. Vielleicht sind auch einfach mehr Viren als früher im Umlauf, zumindest in bestimmten Jahreszeiten. Also was ist denn die Wahrheit aus wissenschaftlicher Sicht hinter diesem hohen Krankenstand?
Wenn wir das wüssten.
Ja. Ja,
also man kann generell sagen, natürlich sind im Moment, haben wir nicht nur die Grippewelle, wir haben tatsächlich auch noch eine Corona-Welle und wir haben seit Jahren Anstieg der psychischen Erkrankungen. Das zieht sich ja auch weiter durch und wir haben die demografische Entwicklung. Was wir auch haben, und deswegen sind vielleicht auch Vergleiche ins Ausland immer schwierig, wenn man guckt in Spanien, Italien, aber auch in Schweden, haben wir eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit von fast 25%. Und viele, die dann in Arbeit sind, sind auch in sehr prekären Situationen. Das heißt, da haben wir einen extrem hohen Druck auch auf den Arbeitsmarkt. Das ist natürlich in Deutschland völlig anders. Und man weiß, dass auch immer die AU-Tage, die Arbeitsunfähigkeitstage, gekoppelt sind, negativ quasi mit den Arbeitslosenzahlen. Das heißt, 2006, 2007 hatten wir halb so viele Krankmeldungen wie heute. Wir hatten aber auch eine Arbeitslosenquote von 12%. Das heißt jetzt nicht, dass in Zeiten, wo Vollbeschäftigung ist, viele krank feiern, aber das heißt, dass viele sich dann entscheiden, nicht krank zur Arbeit zu gehen. Letztendlich sind wir alle immer auf einem Kontinuum von gesund und krank. Und es ist dann eine Frage, ob wir zur Arbeit gehen. Letztendlich gibt es natürlich auch Menschen, die mit Erkältung zur Arbeit gehen. Es gibt auch Menschen, die mit relativ starken Rückenbeschwerden zur Arbeit gehen. Es gibt auch Menschen, die in depressiven Episoden oder sogar mit einer Krebserkrankung arbeiten gehen. Und auch aus arbeitswissenschaftlicher Sicht kann man nicht per se sagen, das ist schlecht, weil Arbeit auch gesundheitsförderliche Faktoren durchaus hat. Aber die Frage ist halt dann tatsächlich, wie ist die Arbeitswelt gestaltet, dass ich zu der Einschätzung komme, wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle, tatsächlich erkrankt bin oder auch eine schwere Erkrankung habe, dass ich sage, es tut mir nicht gut, zur Arbeit zu gehen oder tatsächlich, ich gehe dann zur Arbeit oder treffe die Entscheidung. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele individuelle, einzelne Entscheidungen und das ist ein sehr vielfältiges Thema.
Klar, da spielen natürlich viele Ursachen rein in die Entscheidung, fühle ich mich zu krank zum Arbeiten oder gehe ich eben doch zur Arbeit oder setze mich an den Computer. Trotzdem können wir ja nicht wegdiskutieren, dass wir im Moment einen sehr hohen Krankenstand haben, 2024. Frau Weidenfeld hat schon gesagt, das hat auch statistische Effekte, aber es hat ja auch noch andere Gründe. Vielleicht gucken wir erst nochmal auf das große Thema Gesundheit. Ist denn mehr im Umlauf? Also ich finde, man hat schon das Gefühl, dass irgendwie permanent ein neuer Erreger durch die Büros wabert und die Zahl der Erkältungen einfach doch irgendwie zugenommen hat und auch diese Wellen irgendwie häufiger kommen. Oder ist es eine gefühlte Wahrheit?
Ich will jetzt nur einfach auch mal meine subjektive Meinung dazu geben. Also ich beobachte das auch. Ich habe auch das Gefühl, es sind alle Leute ständig krank und ich beobachte bei mir auch, dass eine Erkältungswelle nach der anderen kommt bei mir. Aber ob es dazu Zahlen gibt, dazu kann ich nicht sagen.
Ja, es gibt für 24, da glaube ich, noch keine gesicherten Zahlen. Wenn man jetzt aber guckt auf 23, da würde man auf jeden Fall sagen, dass die Atemwegserkrankung und das ist, wie gesagt, dann zu der Grippewelle dann auch die hinzukommende Corona-Welle, die sicherlich einen großen Einfluss hat. Aber wenn man dann näher guckt in Statistiken, sieht man doch, dass halt auch die Erkrankungen, die mit der Psyche in Zusammenhang stehen, nach wie vor steigen. Und das ist jetzt eine Frage, wie man zusammenzählt. Wenn man jetzt noch so etwas nimmt wie Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörung und nicht nur depressive Episoden oder Angststörung, dann sind die dann doch immer noch auf Platz 1, auf jeden Fall bei den AU-Tagen, nicht unbedingt bei den Fällen. Und als drittes sind halt immer noch Muskel-Skelett-Erkrankungen, also Rückenbeschwerden vor allen Dingen, die ganz oben stehen.
Also wenn ich da mal einlenken darf, es gibt einen Punkt, der mich tatsächlich selber beschäftigt bei den Daten. Unsere Beschäftigtenlandschaft ist auch einfach ganz anders zusammengesetzt als vor noch 20, 30 Jahren. Wir haben deutlich mehr Ältere in den Belegschaften. Also der Anteil der Älteren in Deutschland ist im OECD-Vergleich überdurchschnittlich hoch. Auch der Anteil der Frauen ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr gestiegen, wenn es auch auf Teilzeit ist. Aber beide, sowohl die Älteren als auch die Frauen, haben eben häufig auch höhere Fehlzeiten.
Echt, aber bei den Älteren leuchtet es ein. Aber warum bei den Frauen? Weil die viel Kontakt zum Beispiel zu Kindern haben oder zu pflegebedürftigen Angehörigen oder so? Oder woran liegt es da?
Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Aber wenn man sich die Statistiken über Jahre hinweg anguckt, sind sowohl Krankheiten als auch das Belastungsempfinden bei Frauen oftmals höher als bei Männern.
Ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, aber es erklärt, finde ich, viele Sachen nicht. Wir haben ja zum Beispiel auch bei Beamten überproportional hohe Krankenstände. Und da kann mir jetzt keiner erklären, dass Beamte, dass da besonders viele Frauen wären. Das ist nämlich nicht so. Oder dass da so ganz extrem viel anders Ältere wären. Also dass die demografische Zusammensetzung so viel anders wäre als in anderen Bereichen. Ich glaube schon, dass die Sicherheit im Job, und da geht es einmal um eine objektive Sicherheit, also kann ich gekündigt werden, ist mein Unternehmen in der Krise. Also das ist so diese objektive Frage, als auch die subjektive Frage, wie hoch glaube ich eigentlich, dass mein Jobrisiko ist, eine Rolle spielen bei der Frage, ob ich mich krank melde oder nicht, in den Zweifelsfällen. Also ich glaube, ganz ausdrücklich müssen wir hier immer sagen, wir reden über die Fälle, die es sonst vielleicht nicht geben würde. Und da sehen wir eben natürlich ganz deutlich, in Wirtschaftskrisen, dann gehen die Krankenstände zurück. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir für das letzte Quartal 24 so eine Entwicklung auch sehen werden, weil wir eben jetzt konfrontiert sind mit wirklich vielen Personalabbauplänen. Und dann eben umgekehrt im Beamtentum müssten wir auch mal erklären, warum ist denn da dann so überproportional viele Krankheitsfälle gibt, obwohl die ganzen Faktoren, die wir bisher besprochen haben, nämlich fühle ich mich wohl, bin ich sicher, habe ich ein stabiles Arbeitsumfeld, habe ich eine gute, auch arbeitnehmerseitige Vertretung, die sind ja alle bei Staatsbeschäftigten überproportional gut.
Aber wenn ich zum Beispiel auf das Thema Überlastung gucke, gerade von Menschen, Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst, da ist auch eine hohe Überlastung. Also nur
ich bin mir nicht sicher, ob die Zahlen da so deutlich anders sind als in anderen Bereichen. Ich meine, es gibt überall Belastungsanzeigen. Ich bin auch nicht so ganz davon überzeugt, dass Beamte tatsächlich viel, viel stärker unter Stress stehen oder wirklich viel schlechtere Vorgesetzte haben als andere. Wir wissen ja eben auch, dass Vorgesetzte den Krankenstand extrem stark beeinflussen in ihrer Abteilung. Also es gibt sogar diese Forschung, die zeigt, schlechte Vorgesetzte haben hohe Krankenstände. Und wenn die versetzt werden, nehmen die den Krankenstand mit. Also dieselbe Truppe mit einem anderen Vorgesetzten ist deutlich weniger krank als mit diesem Vorgesetzten oder dieser Vorgesetzten, die dann versetzt worden ist. Und umgekehrt sieht man eben auf der anderen Seite, da wo eine schlechte Chefin, ein schlechter Chef hingegangen sind, da steigt dann der Krankenstand. Also es gibt schon, finde ich, unabhängig von der objektiven Belastungen, sehr, sehr viele subjektive Faktoren. Und das, die gute Nachricht daran ist ja, die kann man ändern. Da kann man was dran machen.
Und die sollte man eigentlich auch ändern, weil so ein Krankenstand im Unternehmen ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also es gibt eine Zahl vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft und demnach hat der Krankenstand letztes Jahr rund 38 Milliarden Euro gekostet. Also das heißt, Unternehmen müssten eigentlich auch ein großes Interesse daran haben, eben diesen Krankenstand zu senken, oder?
Ja, absolut. Es gibt ja eben auch diese Rechnung, dass wir 1,4% mehr Wachstum hätten haben können in diesem Jahr und im vergangenen Jahr, wenn es eben nicht diese hohen Krankenstände gegeben hätte. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ich meine, wir reden jetzt über Nullwachstum und hätten dann eben immerhin ein Wachstum gehabt, was gereicht hätte, um die ganzen Verteilungskonflikte, die uns ja jetzt auch in diese blöde politische Situation gebracht haben, eben anders zu moderieren.
Also das Interesse von Unternehmen sollte eigentlich da sein. Herr Hagemann, wie erleben Sie denn das in Unternehmen? Sie beraten ja auch Firmen rund um dieses Thema. Ist da ein Bewusstsein?
Ja, das auf jeden Fall ein Bewusstsein und nicht nur Bewusstsein. Da ist natürlich auch eine große Not in vielen Bereichen und man hat ja sicherlich auch einiges gemacht hinsichtlich der körperlichen Belastung und Gefährdung. Hat man ja schon vor vielen Jahren angefangen, doch sehr strikt dazu versuchen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im Moment oder seit einigen Jahren sind die psychischen Gefährdungsbeurteilungen, die verpflichtend vorgeschrieben sind. Aber scheinbar sind in vielen Bereichen oder vielen Unternehmen greifen diese Maßnahmen
bisher
nicht.
Ja, weil die Zahlen steigen ja doch. Und gerade auch die Zahlen, wie Sie gesagt haben, von Menschen, die mit psychischen Erkrankungen eben zu tun haben, das ist ja schon eher der Beleg, dass diese Anstrengungen nicht fruchten.
Genau. Ich glaube, vielleicht, wenn man nochmal in die Statistiken guckt, wer wirklich krank ist, da gibt es natürlich viel, auch hinsichtlich branchenspezifisch. Was sich aber durchzieht oder ein sozusagen Faktor, der einen großen Einfluss hat, das ist die Bildung und die Position im Unternehmen. Das heißt, je höher ich gebildet bin und je höher meine Position im Unternehmen, umso geringer sind meine Krankheitsdaten und meine Krankheitsausfälle. Und das ist einer der Faktoren, der am meisten reinschlägt, neben natürlich, dass ältere Mitarbeiter, insbesondere über 60, dann selten krank sind, aber wenn, dann halt auch länger ausfallen, das wird sicherlich auch zunehmen. Daraus gibt es auch ganz interessante Studien, die aufzeigen, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt Stress messen, haben die CEOs, die in der Geschäftsführung, die geringsten Stresswerte im Blut, mit Abstand.
Das klingt auch im ersten Moment, finde ich, total paradox, oder?
Man sollte, ja, das ist aus der Stressforschung überhaupt nicht paradox. Mhm. Die arbeiten sicherlich sehr viel und haben lange Arbeitszeiten, aber Stress bedeutet nicht viel Arbeit, sondern Stress bedeutet, keine Handlungskontrolle zu haben, Angst zu haben, Unsicherheit zu erfahren, nicht zu wissen, wie es weitergeht, Zukunftsängste. Und Führungskräfte haben halt auch viel Belastung, aber sie haben halt viel Ressourcen. Mhm. Sie haben eine materielle Absicherheit, sie haben ein Büro, auf das sie zugreifen können. Sie haben hohe soziale Anerkennung. Das heißt, sie schlafen nicht mit Ängsten in der Regel ein. Das heißt, ich würde argumentieren, viele Belastungen wird man nicht aus der Arbeit herausnehmen können. Das wird zum Teil auch gar nicht wünschenswert sein. Also man denke zum Beispiel jetzt in der Pflege, Hospizarbeit und in der Onkologie, da können Sie die Belastung kaum rausnehmen. Trotzdem zeigen auch hier Untersuchungen, dass Mitarbeiter im Hospiz oder Onkologie häufig weniger belastet sind als in anderen Stationen und Abteilungen. Wieso? Weil hier halt dann doch mehr Personalressourcen und andere Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, das ist wichtig, in die Richtung zu denken.
Insgesamt sind aber Pflegekräfte schon vergleichsweise oft krank. Also es gibt eine Statistik, 29,8 Tage im Jahr im Schnitt.
Ja, genau, dazu wollte ich auch tatsächlich gerade was sagen. Denn wenn man sich mal anguckt, in welchen Branchen die höchsten Fehltage da sind, dann ist das halt eben im Dienstleistungssektor, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, in Schulen, in Kitas. Und das sind Branchen, in denen es jahrelange Personalengpässe gab und viele Arbeitnehmer eine hohe Arbeitsbelastung haben, auch soziale hohe Anforderungen haben, der auch dadurch kommt, dass man halt den schwachen Personalstand über Mehrarbeit ausgleichen muss. Ne? Also die arbeiten einfach sehr, sehr viel. Und das Problem ist da, glaube ich, gar nicht mal unbedingt die schlecht gestaltete Arbeit, sondern einfach die fehlenden personellen Ressourcen.
Und wenn ich das noch ergänzen kann, weil wir da eine eigene Studie zu gemacht haben und es hat sich gezeigt, auf jeden Fall auch die Arbeitsdichte, aber es geht vor allen Dingen auch einher mit einer Verschiebung in den Tätigkeiten. Das heißt, die Mitarbeitenden haben das Gefühl, dass sie für die wirklich relevanten Dinge im Bereich der Pflege nicht mehr genug Zeit haben. Das heißt, die Arbeit mit dem Patienten, mit dem Menschen. Und sie mehr Arbeit inzwischen in Dokumentation oder andere Dinge einbringen müssen. Und dann geht man nach Hause, fragt sich abends, liegt im Bett, hat man die Medikamente noch gestellt, denkt an alles Mögliche, hat man die Übergabe noch gemacht, schläft also angstvoll ein. Und das ist das, was so zermürbend ist. Man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden zu können.
Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei der Statistik. Frau Weidenfeld, Sie haben gesagt, die steigende Zahl an Krankmeldungen liegt natürlich auch daran, dass die Beschäftigten im Schnitt älter werden. Aber die Statistik sagt auch, dass jüngere Beschäftigte zwar nicht so lange, aber häufiger ausfallen. Was sagt uns denn diese Zahl? Also sind die bewusster? Oder?
Ja, das sagen die einen. Die sagen, das ist eben eine gute Entwicklung, dass eben die Achtsamkeit für die eigene Befindlichkeit, das eigene Gesundheitsgefühl eben gewachsen ist und dass eben die jungen Leute heute anders als die Älteren eben auf sich aufpassen und eben nicht zur Arbeit gehen, wenn sie krank sind oder wenn sie sich krank fühlen. Es gibt natürlich auch die Antwort, das sind eben einfach Weichlinge, die keine Lust haben und dann eben doch nicht gehen. Und wenn man auf die intergenerativen Studien guckt, die sagen eigentlich, es gibt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Jüngeren und Älteren in ihrer Haltung zur Arbeit, zur Anwesenheit und in ihrem Bedürfnis, entweder mehr oder weniger zu arbeiten. Das scheint eigentlich in allen Generationen, allen Alterskohorten mehr oder weniger gleich zu sein. Bei Jüngeren ist es natürlich so, die melden sich halt öfter kürzer krank. Die haben halt eben nicht Rücken, sondern die sind eben 2-3 Tage krank. Und das ist ja üblicherweise die Zeit, die man eben noch nicht nachweisen muss, also wo man nicht zum Arzt gehen muss, sondern eben relativ schnell entweder eine Krankschreibung bekommt oder aber gar nicht zum Arzt muss. Und da liegt dann natürlich der Verdacht schon nahe, dass die eben genau diese 2-3 Tage nehmen, die sie nicht dokumentieren müssen. Und wenn man dann noch auf die Wochentage guckt, das ist eben sehr oft montags der Fall, sehr oft freitags, dann Ja, nee, ich meine, ich glaube, man darf das nicht banalisieren. Es ist natürlich so, dass viele kommen freitags geschafft nach Hause, fühlen sich samstags krank, sind, haben sonntags Fieber und haben montags immer noch Fieber.
Sicher
das ist
auch,
ja nicht, nicht eher rührig, aber dass man diese Korrelationen diskutiert, das kann ich schon verstehen.
Ich glaube, das muss man auch wieder differenziert sehen. Also wir beobachten ja eben auch das Gegenteil. Wir beobachten ja auch, dass Beschäftigte, die gerade sehr unter Druck sind, die eine Deadline haben, die ein Projekt fertigstellen müssen, die Arbeiten für einen Kunden erledigen müssen, dass die trotz Krankheiten zur Arbeit gehen. Es gibt auch Studien gerade über die Pflege wiederum, dass sich die dortigen Pfleger so verantwortlich für ihre Station und für ihre Arbeit fühlen und halt bei Engpässen auf der Station halt sagen, mir geht's eigentlich schlecht, aber ich schlepp mich jetzt hin zu meiner Arbeit, damit ich meine Kollegen nicht im Stich lasse. Und der Punkt ist ja, wir arbeiten ja vielfach, gerade im Dienstleistungssektor, auch interaktiv, also in Teams, in Projekten. Und es ist natürlich schon so, wenn man krank ist, dass man seine Kollegen dann im Stich lässt und dass die ja dann die Arbeit mitmachen müssen. Und man macht sich ja keine Freunde mit diesem Verhalten, ne?
Nur ganz kurz, weil mich das total interessiert, wenn Sie sagen, man will oder darf die Teams nicht im Stich lassen, weil man sonst irgendwie vielleicht schlechte Stimmung hat. Was man aber ja schon sieht, ist, dass Teams, die gut funktionieren, die zum Beispiel strukturierte Pausen haben, die zum Beispiel sich morgens begrüßen und fragen, geht's dir gut, die zum Beispiel abends sagen, auf Wiedersehen und schön, dass du morgen wieder da bist, dass in diesen Teams unabhängig von den Belastungen, die ja überall, zum Beispiel in einem großen Unternehmen, sind die ja gleich. Aber in diesen Teams, in denen eben dieses Klima herrscht, in denen man zum Beispiel zusammen Mittagspause macht, in denen man zum Beispiel auch mal in der Mittagspause rausgeht und ein Stück spazieren geht und so, diese Teams funktionieren besser und die arbeiten auch besser und die sind seltener krank. Ja. Also insofern glaube ich, es gibt schon so einen sehr großen Steuerungsteil, der da ist, der gar nichts mit der tatsächlichen objektiven Arbeitsbelastung oder mit der Überlastung zu tun hat, sondern der wirklich davon abhängt, wie man zusammenarbeitet, wie der Chef ist, ob man sich auf Augenhöhe begegnet und angstfrei arbeitet.
Genau, und das denke ich eben auch. Und das wird aber ja auch wieder gesteuert über ein gutes Führungsverhalten. Also wenn Führungskräfte in der Lage sind, ein Team gut zu führen und zusammenzuhalten und für eine gewisse Vertrauenskultur auch stehen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für geringere Fehlzeiten.
Aber das heißt, wenn jetzt Unternehmenschefs sich beklagen, dass die deutschen Mitarbeitenden vergleichsweise oft krank sind, dann müssten sich der ein oder die andere auch mal an die eigene Nase fassen, woran das liegt?
Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Und sicherlich spielt Führung da eine große Rolle. Aber es gibt insgesamt natürlich auch einfach Entwicklung und auch Entwicklung, von der man ausgehen kann, dass sie tatsächlich auch den Druck in der Arbeit erhöhen, auf die man noch nicht ausreichend eingegangen ist. Also was wir zum Beispiel beobachtet haben, es gehen ja auch viele sogenannte Puffer verloren. Also wir haben jetzt alles in Echtzeit. Alles kommt sofort. Ja, habe ich früher irgendwo einen Brief geschrieben, musste ich ein paar Tage antworten, bis eine Antwort kam. Mhm. Jetzt durch die E-Mail habe ich postwenden, sofort eine Antwort.
Ja, und parallel kriege ich noch 7 Teams-Nachrichten und 2 Telefonanrufe.
Genau, ich habe jetzt in der Industrie just in time. Ja, das ist ein extrem effizientes, sehr gutes Produktionssystem sicherlich, aber es ist auch sehr fragil. Wenn ich heute als Mitarbeiter einen Fehler mache, dann bleibt sofort das Band stehen und Millionen von Verlusten häufen sich an. Ja, ich habe viele körperliche Belastungen inzwischen daraus nehmen können, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten mit einer anderen psychischen Belastung als heute. Oder auch, wir haben ja ganz viele Überwachungstätigkeiten. Ich habe das auch selbst mit Gutachten viel untersucht. Das heißt, was macht das jetzt meinetwegen in der Wasserversorgung, wenn früher jemand mit einer Schlosserausbildung hat er die Pumpen irgendwo händisch bedient. Das war vielleicht auch nicht immer schön, im Regen in den Wald rauszufahren. Aber heute sitzt man vor einem riesen Monitor und überwacht das dann alleine in irgendeinem Überwachungsraum. Und dann ist irgendwo ein rotes Licht. Und ich weiß vielleicht gar nicht mit meiner Ausbildung, was heißt das jetzt? Wie kann ich dann irgendwie vorgehen? Ja, ich glaube, das sind auch Themen, die hohen Druck erzeugen. Was ich insgesamt, glaube ich, auch sehen würde, dass das Aufstiegsversprechen nicht mehr so greift. Also wenn man nimmt, dass man früher als Facharbeiter schon das Gefühl hatte, wenn man irgendwo sich angestrengt hat, dann konnte man sich ein besseres Leben als seine Eltern ermöglichen. Man konnte sich ein eigenes Haus kaufen, man hatte eine ausreichende Rente. Und ich glaube, viele Menschen haben heute das Gefühl, sie müssen sich zwar sehr anstrengen, aber ich werde es nicht besser haben als meine Eltern. Und das führt sicherlich dazu, dass auch sowas wie Identifikation mit der Arbeit und Sonstiges abnimmt. Also insofern gibt es, glaube ich, schon Themen auch, die Unternehmen mehr adressieren müssten, sei es jetzt in der direkten Arbeitsgestaltung, als auch vielleicht Themen, die darüber hinausgehen, die halt auch Fragen sind von Altersabsicherung, Rente und so weiter.
Welche, aber Herr Hagemann, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, das kaufe ich nicht. Ich glaube, dass das Aufstiegsversprechen nicht mehr stimmt oder dass es sich nicht mehr lohnt, mehr zu arbeiten. Das ist ja was, das stimmt, das ist so, aber das ist ja etwas, was sich am Ende über den Lohnzettel ausdrückt und nicht über den Krankenstand ausdrücken darf. Also, dass jemand, der früher als Wasserwerksmitarbeiter in den Wald gegangen ist und die Pumpe kontrolliert hat, der hatte ja ein irres Risiko, auf dem Weg dahin zu verunglücken, dass ihm irgendwo ein Baum auf den Kopf fällt, dass stimmt er irgendwie auch, ne? Sich beim Schrauben irgendwie einen Finger klemmt und so. Also das reine Gesundheitsrisiko für diese Leute war viel, viel höher, als wenn sie jetzt vor einem Monitor sitzen und nicht wissen, was der rote Knopf ist. Da muss man aufpassen, dass man nicht diese Transformationsgeschichte, also wie sich Arbeit verändert, und die wird sich ja in den nächsten 20 Jahren nochmal fundamental verändern, dass man die nicht projiziert auf, deshalb sind die Leute heute öfter krank. Die haben andere Krankheiten, das hatten wir ja schon. Aber warum sie öfter und länger krank sind, das erklärt es nicht.
Stimme ich Ihnen erstmal zu, auf jeden Fall. Man hat viele körperliche Belastungen in der Industrie oder in vielen Bereichen rausnehmen können. Aber der psychische Druck, würde ich sagen, das übersieht man manchmal, weil man vermeintlich meint, das sind jetzt sehr viel einfachere Arbeitsbedingungen, in einem Raum zu sitzen, etwas zu überwachen. Da würde ich schon sagen, dass das tatsächlich, ich bin da auch vorsichtig, aber ich würde davon ausgehen, zugenommen hat. Aber ich stimme Ihnen zu, das erklärt sicherlich nicht den ganzen Anstieg. Ja.
Welche Rolle spielt eigentlich die Zunahme von Homeoffice? Also anfangs haben sich viele ja versprochen, dass man zu Hause irgendwie entspannter arbeitet. Ist es so oder bringt diese Zunahme an Homeoffice eben auch so eine Reihe negativer Krankheitsbegleiterscheinungen mit?
Ich würde sagen, dass über das Homeoffice eher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen noch halbkrank sich hinsetzen und irgendwie 5-6 Stunden arbeiten, wo man sich sonst eher krank gemeldet hat, weil man dann natürlich nicht die langen, anstrengenden Pendelzeiten hat und sich nicht früh morgens auf den Weg machen muss. Also von daher würde ich sagen, dass Homeoffice eigentlich etwas ist, was die Fehlzeiten reduzieren könnte. Aber ob das so ist, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Unternehmen jedenfalls sagen, dass sie mit dem Homeoffice für diejenigen, die leistungsfähig sind und leistungswillig sind und auch willig sind, ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsplatz selber zu gestalten und selber zu modulieren, dass da die Arbeitszufriedenheit total gestiegen ist. Und wenn man eben diese Verlängerung machen will, würde man eben sagen, je zufriedener die Leute mit der Arbeit, desto seltener fällt die Bettkantenentscheidung gegen das Unternehmen aus. Auf der anderen Seite hat man aber eben ja auch eine Gruppe von Mitarbeitern, die hatte man vorher auch schon, aber die hatte man eben halbwegs im Blick, als die Mitarbeiter alle noch präsent waren, nämlich die, die nicht gut mitkommen oder die nicht das Niveau der anderen erreichen. Und da sagen eben inzwischen auch viele Unternehmen, da gibt es auch die ersten Studien zu, die 10% Leistungsschwächsten, die verliert man im Laufe der Zeit, je mehr Homeoffice man hat. Die sind eben entweder gar nicht mehr sichtbar oder eben dann auch ganz schnell sehr lange krank.
Also wir halten vielleicht mal fest, der hohe Krankenstand ist ein Problem, klar für die, die es betrifft auf jeden Fall, aber natürlich auch für die Unternehmen. Und es gibt, das haben wir auch schon besprochen, unterschiedliche Möglichkeiten, wie Unternehmen dem auch entgegenwirken können, zum Beispiel besseres Arbeitsumfeld schaffen, neue Führungskultur. Es gibt aber auch Unternehmen, die ziehen da ganz andere Schlüsse draus. Bei Tesla zum Beispiel, da kann es schon mal sein, dass der Werksleiter persönlich vor der Tür steht, wenn ein Mitarbeiter sich krank gemeldet hat, um da auch ein Stück weit eben eine Kontrolle auszuüben. Was macht denn das mit den Beschäftigten?
Also meiner Ansicht nach geht das völlig nach hinten los, weil man ja als Führungskraft davon ausgeht, dass die Beschäftigten das Vertrauen ausspielen. Es wird davon ausgegangen, der macht blau und da muss ich jetzt meine Fühler draufsetzen und so kann es nicht weitergehen. Aber die Idee für geringere Fehlzeiten, also um ein besseres Arbeitsklima und gesündere Mitarbeiter zu schaffen, ist eigentlich eine Vertrauenskultur. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Tesla macht.
Ich würde Frau Ahlers nicht zustimmen, dass es ein immer negatives Instrument ist. Natürlich ist es in Unternehmen, in denen das Betriebsklima nicht stimmt und aufgeladen ist und es eben ohnehin einen großen Konflikt gibt zwischen Arbeitnehmern und Unternehmensleitung um Arbeitnehmervertretung, um die Frage, wie sind Arbeitnehmer, Beschäftigte beteiligt am Produktionsprozess. Da ist es vielleicht was anderes und ist ja auch als anderes Signal gemeint. Aber die ganz, ganz vielen kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, die sowas ja auch machen, die auch Prämien geben, wenn man ein Quartal keinen Krankheitstag hat und die eben auch anrufen oder fragen, sag mal, wo steckst du denn? Da würde ich eben im Kern erstmal nicht sagen, das ist Kontrolle, weil die alle die Vermutung haben, da wird blau gemacht, sondern es ist ja auch manchmal Sorge oder die Frage, kann ich irgendwas tun, damit du öfter gesund bist oder damit du gesünder wirst? Und das würde ja im Idealfall zu einem guten Gesundheitsmanagement führen. Und die dritte Bemerkung zu dem Thema, ich finde es nicht falsch, wenn ein Unternehmen, eine Geschäftsleitung darauf hinweist, dass Beschäftigte Leistung bringen müssen. Und dass diese Leistung nicht verhandelbar ist, sondern die ist eben vertraglich festgelegt. Und die ist nicht individuell verhandelbar im Sinne von, ich komme mal nur 4 Tage, weil mir 5 zu viel sind. Und da, glaube ich, sind wir tatsächlich in einer Situation, wo dieses Gefühl dafür, dass ich für das, was ich von meinem Unternehmen als Lohn und Gehalt bekomme, egal ob ich damit zufrieden bin oder nicht, eine Verpflichtung habe, eine bestimmte Leistung zu bringen und besser noch mehr als das, dass das so ein bisschen verschwindet. Das ist ja auch gemeint, wenn Herr Källenius oder die anderen eben sagen, der Krankenstand ist hier zu hoch. Die sagen ja nicht, ihr habt alle einen Kater und liegt im Bett, sondern die sagen halt, die Leistungszahlen in diesem Unternehmen stimmen nicht mehr. Die Produktivitätszahlen stimmen nicht mehr. Die Wettbewerbsfähigkeit stimmt nicht mehr. Und das gefährdet eben insgesamt Arbeitsplätze. Und das ist mir schon wichtig, dass man darauf eben auch nochmal hinweist und eben nicht nur so tut, als sei das eine Frage, drehe ich mich um oder nicht.
In Deutschland kriegen kranke Beschäftigte 6 Wochen lang das volle Gehalt. Diese Regelung ist, ich glaube, nach der luxemburgischen die großzügigste auf der ganzen Welt. Würde sich denn an den Krankenzahlen was ändern, wenn wir weniger lang oder weniger hoch Krankengeld in Deutschland auszahlen würden?
Es hat ja da schon Versuche gegeben. Es hat ja ganz kurzfristig mal die Zeit gegeben, in der man für jeden Arztbesuch ein Eintrittsgeld in der Praxis bezahlt hat. Indem man die ersten 3 Tage Krankheit nicht bezahlt hat. Das scheint mir auch, wenn man darüber nachdenkt, ehrlich gesagt der bessere Weg zu sein. Jemand, der schon mal 6 Wochen krank ist, der ist ja in der Regel nicht krank, weil er keine Lust hat, sondern weil er wirklich was hat. Also weil er wirklich schwerwiegend krank ist und solchen Menschen dann noch das Gefühl zu geben, nach 4 Wochen ist jetzt Schluss. Ich glaube, das würde keinen großen Unterschied machen im Krankenstand selber, weil das sucht man sich ja nicht aus. Dass man insgesamt bei der Frage, wie gehen wir mit der materiellen Ausstattung von Menschen um, die nicht arbeiten oder die nicht arbeitsfähig sind für eine Zeit lang, dass man da zu klügeren Lösungen kommen kann, das zeigt ja eben schon, finde ich, die Verbreitung jetzt von Gesundheitsprämien, die Unternehmen auszahlen. Also man sieht eben, es gibt eine materielle Musikalität in dem Thema, um es mal ganz, ganz zurückhaltend auszudrücken. Also Unternehmen, die im Quartal einen Bonus ausbezahlen für diejenigen, die sich nicht krank gemeldet haben, haben niedrigere Krankenstände. Und das zeigt ja eben einfach, dass da ein Hebel ist. Wie groß der ist, das weiß ich nicht.
Ja, Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass also Lohnfortzahlung eine Rolle spielt. Man schätzt so 10-15%, aber es ist natürlich auch immer schwierig zu erheben. Aber die Frage ist natürlich, was sind die Begleitkosten, die man hat? Die Begleitkosten sind halt, dass Menschen krank zur Arbeit gehen, vielleicht sich selbst sozusagen in ihrer gesundheitlichen Situation nicht verbessern, dass sie mitunter auch andere vielleicht bei Infektionserkrankungen anstecken. Klar kann man auch solche Dinge überdenken, aber man muss das sicherlich dann auch mit etwaigen Nebeneffekten mitdenken.
Also jetzt diese für mich eher plumpe Idee, an der Lohnfortzahlung anzusetzen und damit quasi alle Beschäftigten zu bestrafen, wo eigentlich ein kleinerer Teil verantwortlich ist für die höheren Krankenstände, finde ich falsch. Also aus mehreren Gründen, auch weil man das Vertrauen zu den Beschäftigten, zu den Mitarbeitern einfach auch braucht, weil Mitarbeiterbindung eine wachsende Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Und ich finde, man muss auf mehreren Ebenen ansetzen. Und was für mich zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt wäre, wäre der Faktor Zeit. Also es gibt ja diese Studie zur 4-Tage-Woche, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Und da hat man herausgefunden, dass die Unternehmen weniger Krankenstände hatten. Also einfach, weil die Beschäftigten mehr Zeit für sich hatten. Und das ist in unserer effizienzgetriebenen Arbeitswelt einfach ein ganz wichtiger Faktor. Wir sehen auch an bestimmten Tarifverträgen, die die Option haben, ob jemand mehr Geld oder mehr Zeit haben möchte als Gegenleistung für die Arbeit, sehen wir eben auch, dass viele Menschen sich für die Zeit entscheiden und dass dadurch auch tatsächlich Krankenstände zurückgehen in einigen Fällen.
Aber Frau Ahlers, ich finde, einmal wollen wir ja nicht, dass die Leute weniger arbeiten, sondern sie müssten mehr arbeiten, damit wir volkswirtschaftlich eben überhaupt wieder in eine Wachstumsregion kommen und eben solche Leistungen wie 6 Wochen Lohnfortzahlung auch auf die Dauer gut bezahlen können. Das hängt ja davon ab, dass viele, viele Arbeitsstunden geleistet werden und zwar mehr als heute. Das ist die erste Bemerkung. Und die zweite Bemerkung, kann man sagen, dass wirklich wir eine effizienzgetriebene Volkswirtschaft sind. Wenn wir uns die Produktivitätszahlen angucken, die Wachstumszahlen angucken, dann stimmt es nicht. Also das ist das Empfinden, da gebe ich Ihnen total recht, Frau Ahlers. Aber wir sind seit 2019, haben wir praktisch kein Wirtschaftswachstum mehr. Und wir haben auch keinen Produktivitätsfortschritt. Das heißt, wenn es irgendwo Arbeitsverdichtung gibt, unter der die Leute so leiden, dass sie krank werden, dann liegen woanders Potenziale brach und mehr als früher. Insofern würde ich halt, wenn man es von der volkswirtschaftlichen Perspektive aus anschaut, sagen, diese Geschichte mit der Effizienz, das ist ein Mythos.
Ja, also rein volkswirtschaftlich ist das nicht zu belegen, das ist mir klar. Aber wenn man mit den Beschäftigten spricht oder wenn man auch mit Krankenkassen spricht über die Belastung von Beschäftigten, die haben das Gefühl, sie sind alle erschöpft. Also es ist durch die Digitalisierung, durch Personalengpässe, dadurch, dass sie das Gefühl haben, wir müssen Arbeit auffangen in schwach besetzten Belegschaften. Dieses subjektive Gefühl von hoher Effizienz am Arbeitsplatz ist einfach da.
Ich würde denken, die Technik hat natürlich auch enorme Möglichkeiten, uns Arbeit zu vereinfachen, uns was abzunehmen. Aber es gibt halt einige Aspekte, wo man zu wenig drauf reagiert, auch als Unternehmen. Also ein Beispiel ist natürlich diese Multitasking-Anforderung. Das heißt, dass wir jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten haben, irgendwie unterbrochen zu werden über das Handy, über den PC. Und es gibt Studien, die aufzeigen, dass Mitarbeitende am Arbeitstag ungefähr 40 Mal am Tag ihr E-Mail-Programm aufrufen. Und wenn Sie das runterrechnen auf einen 8-Stunden-Tag, ist das ungefähr alle 10 Minuten Unterbrechung. Dann schrumpft aber ein Arbeitstag von netto 8 Stunden auf 2-3 Stunden effektive Arbeitszeit. Und ich sitze die ganze Zeit am Schreibtisch, habe gestrampelt, aber komme nicht vorwärts. Ja, das ist so ein Burnout-Syndrom sehr nah. Oder was wir natürlich auch haben, durch die schnellen technischen Entwicklungen wissen wir eigentlich, dass die Arbeitswelt inzwischen ja schon in 1-2 Jahren nicht mehr so aussehen wird wie heute. Das gibt natürlich ein Gefühl der Unruhe, dass ich mich ständig bewegen muss, ständig weiterbilden muss, ständig irgendwie gucken kann, wie gehe ich jetzt mit KI oder Sonstiges um. Und das ist schon etwas, was mehr Beanspruchung, Stress erzeugt, was wiederum jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn man richtig drauf reagieren würde. Und das wäre ja zum Beispiel eine Frage, wie gehe ich mit Arbeitsunterbrechung um? Da kann ich auf individueller, auf Teamebene, auf Unternehmensebene kann ich viel machen. Auch im Sinne jetzt mit neuen Technologien, auch da kann ich Mitarbeitende mitnehmen und vorbereiten. Aber meiner Meinung nach passiert das zu wenig.
Aber wenn es passieren würde, dann würden wir eventuell gesünder sein und auch noch produktiver, also sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen?
Ja, das wäre mein Argument. Wir werden diese Veränderungen und Belastungen, die auf uns einwirken, die werden wir kaum aufhalten oder ändern können. Aber wir können natürlich anders damit umgehen und kreativ damit umgehen. Und ich glaube auch, wir brauchen in vielen Bereichen ganz andere neue Lösungen. Also ich erinnere mich, ich habe 2019 für ein großes Industrieunternehmen ein Gutachten geschrieben, ob es möglich wäre, dass Führungskräfte einen Tag die Woche im Homeoffice arbeiten. Das habe ich im November 2019 vorgestellt. Und wir wissen, wie es dann weiterging. 4 Monate später waren komplett alle, der ganze indirekte Bereich im Homeoffice. Das meine ich mit der erlernten Hilflosigkeit. Das war bis dahin undenkbar, das zu tun. Und auf einmal hat man den Schritt machen müssen. Und das bewundere ich halt immer, wenn Unternehmen tatsächlich aus ihrer Box herauskommen und kreative Lösungen finden. Anderes Beispiel gerade im Bereich der Altenhilfe. Hat man festgestellt, dass es für Mitarbeitende eine hohe Belastung ist, diese festen Dienstzeiten. Morgens um 6 anfangen, dann 14 Uhr die Mittagsschicht, 22 Uhr Nacht. Das ist, denke ich, in fast allen Einrichtungen des sozialen Gesundheitswesens in Deutschland in der Form. Und die sind hingegangen und haben festgestellt, das ist für viele Mitarbeitende schwierig und haben gesagt, du kannst jede Arbeitszeit haben, die du möchtest. Nicht ständig ändern, aber du kannst dich einmal festlegen. Und wenn für dich 6 Uhr morgens schwierig ist, dann fängst du halt immer um 7:30 an. Und das haben die tatsächlich geschafft. Das haben die umgesetzt, indem die natürlich auch ihre Organisation verändert haben. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir da in vielen Bereichen doch lernen, mit den neuen Anforderungen, auch mit den technischen Anforderungen, anders umzugehen. Aber ich bleibe dabei, auch im Sinne, einen positiven Entwurf zu haben, auch ja, ein neues Aufstiegsversprechen oder zumindest eine positive Zukunft und nicht nur einen sehr, sehr negativen Blick in die Zukunft auf die Welt, der zum Teil auch nicht berechtigt ist, das stimmt, aber es nützt ja nichts, wenn sich sozusagen dieses Gefühl einschleicht und vermittelt bei vielen Menschen.
Was natürlich auch zeigt, Herr Hagemann, es sind ja eben nicht nur Bedrängnisse und Nöte, die sich durch die Digitalisierung ergeben, sondern eben auch unendliche Möglichkeiten, Arbeitszeiten eben individueller zu gestalten, zu arbeiten, wo man möchte, wie lange man möchte.
Klar, wenn aber die das auch stimmt. Wieder im Preis,
ich glaube, wir müssen ja nicht immer über den Preis reden. Zuerst mal ist es eben einfach auch sehr, sehr komfortabel für viele jedenfalls. Natürlich nicht für diejenigen, die vor Ort sein müssen. Für die ist es vielleicht gut, weil sie ihre Schichtpläne besser und flexibler gestalten können. Aber für diejenigen, die ohnehin im Büro arbeiten und eine Dienstleistungstätigkeit haben, die eben nicht mit einer physischen Anwesenheitspflicht verbunden ist, für die bringt es eben unendlich viele Möglichkeiten, Arbeitszeiten zu gestalten und eben auch Anwesenheiten zu gestalten. Und ich glaube, das ist eben auch total wichtig zu sagen, ohne Anwesenheit wird es eben auch in Zukunft nicht gehen.
Aber es führt natürlich auch zu so einer gewissen Entgrenzung. Ja? Also wenn ich arbeiten kann, wo, wie, wann ich möchte, dann schreibe ich eben meine letzte E-Mail nachts um 0 Uhr und die erste dann wieder morgens um 5, bevor ich die Kinder in die Schule bringe.
Also ich finde, da müssen wir uns jetzt schon entscheiden, was wir wollen. Also wollen wir individuell arbeiten, wann es uns gut passt und wann wir gut arbeiten können. Es gibt Leute, die können morgens um 5 gut arbeiten. Es gibt auch welche, die können nachts sehr, sehr gut und sehr konzentriert arbeiten.
Schwierig wird es, wenn man beides macht. Ja? Also wenn man quasi permanent und rund um die Uhr.
Ja, aber ich finde, man muss jetzt nicht alles überproblematisieren. Sie haben total recht, wenn Sie sagen, es gibt eine Arbeitszeitverordnung, es gibt die Tatsache, dass Menschen für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Leistung bezahlt werden und mehr darf man nicht verlangen und mehr müssen die auch nicht bringen. Aber dass man auf der anderen Seite hingeht und die Möglichkeiten, die man jetzt hat, sofort irgendwie mit dem Vorschlaghammer bedroht und sagt, aber das ist jetzt ein riesengroßes Problem, weil es zu Entgrenzung führt oder zu noch mehr Stress, das finde ich ist auch nicht gerechtfertigt. Dafür haben wir starke Betriebsräte, starke Personalvertretungen, übrigens auch ziemlich gute Personalvorstände neuerdings, die ja da auch sehr, sehr genau hinschauen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine große Herausforderung, in den schnellen, dynamischen Zeiten wirklich damit umzugehen. Ich stimme zu, auch die Technik hat da Riesenchancen, auch dass wir zu Hause arbeiten können, dass wir vieles erledigen können. Aber wir müssen, glaube ich, mit den Risiken schon umgehen und das Smartphone und andere, da besteht halt auch ein Suchtpotenzial. Es ist ja tatsächlich nicht immer der böse Arbeitgeber, der versucht, den Mitarbeitenden in der Freizeit zu erreichen, sondern es ist der Mitarbeiter, der im Urlaub auf einmal eine beruflich bedingte WhatsApp-Gruppe darauf antwortet. Und das liegt natürlich daran, wenn ich überhaupt gar nicht mehr unterscheide zwischen meinen Adressen oder meinen Geräten, beruflich und privat, dann kann ich auch gar nicht abschalten. Und ich glaube, dafür brauchen wir eine Sensibilität, dass wir tatsächlich auch Ruhephasen, nicht nur während der Arbeit, sondern auch in der Freizeit abschalten. Es sei jedem genommen, auch morgens zu arbeiten, wenn er abends die Kinder ins Bett gebracht hat. Nichtsdestotrotz ist das eine Gratwanderung, bis man doch von seinem Gerät kontrolliert wird und nicht mehr sein Gerät selbst kontrolliert. Und es gibt ja Studien, die aufzeigen, selbst wenn mein Handy auf dem Tisch liegt und es ist nicht angeschaltet, dann lindert es meine Leistung, weil ich so verdrahtet und neuronal konditioniert bin mit meinem Handy, dass es mich auch unbewusst ablenkt. Ja, es hat natürlich einen riesen Einfluss. Und ich glaube, das sind Stellschrauben mit Arbeitsunterbrechung, Umgang mit Technik, wo wir doch Riesenmöglichkeiten haben und ich sage jetzt nicht, dass wir Lösungen auch schon gar nicht durch den Gesetzesgeber da einführen sollten, aber die Mitarbeitenden selbst, die Teams, die Unternehmen müssen dazu eine Haltung aufbauen, die müssen dazu eine Strategie haben, die müssen ein Bewusstsein haben. Das wäre sicherlich ein wichtiger Schritt.
Frau Ahlers, haben wir das oder diskutieren wir doch lieber, weil es auch irgendwie einfacher ist, über die Möglichkeit, die telefonische Krankschreibung zurückzunehmen, über mögliche Kürzungen bei der Lohnfortzahlung und über Teilzeitkrankschreibung?
Also ich glaube, man kann noch ganz viel machen in Bezug auf Arbeitsorganisation, auf mehr Beteiligung der Beschäftigten, über ihre Arbeitszeiten, über Arbeitsbedingungen und auch an Regelungen zum Schutz der Beschäftigten. Also gerade wo wir jetzt über Flexibilisierung so stark sprechen. Also auch Arbeitnehmer wollen flexiblere Arbeitszeiten haben, ja. Aber sie wollen auch Leitplanken haben quasi, sodass sie sich darauf verlassen können, dass sie ihre nächtlichen Ruhezeiten hundertprozentig sicher haben, dass sie Zeiten der Nichterreichbarkeit haben, dass sie also ganz sicher sind, ab 20 Uhr ruft mich mein Chef oder meine Kollegen nicht mehr an, da kann ich wirklich abschalten. Also diese Flexibilität ja, aber dann trotzdem auch zum Schutz der Beschäftigten, um sie nicht komplett auszulaugen.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema Die Malade Republik. Warum ist der Krankenstand in Deutschland so hoch? Es diskutierten Dr. Elke Ahlers von der Hans-Böckler-Stiftung, Professor Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie und die Journalistin und Autorin Dr. Ursula Weidenfeld. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.